Willkommen. Willkommen zu Martini 43, zu unserem Podcast. Chefreporter Jürgen Hinrichs mit seinem Gast Marc Fahning heute. Herr Fahning, Sie sind Rettungspilot beim ADAC, stationiert am Klinikum links der Weser. Wir hatten es schon mal versucht, Sie zu besuchen, mit Ihnen zu reden. An einem Tag sind wir zweimal gekommen, am Vormittag und am Nachmittag. Zweimal mussten Sie weg, Alarm, Sie mussten mit dem Hubschrauber starten. Jetzt freuen wir uns, dass es geklappt hat. Dreimal ist prima recht. Sagen Sie doch aber gerne mal, was waren das denn für Einsätze, die beiden? Einmal, das hatten Sie mir noch zugerufen, sind Sie nach Jüst geflogen, ne?
Genau, einmal sind wir nach Jüst geflogen und dort hat der Notarzt vor Ort, die haben ja auf Jüst kein Krankenhaus, sondern nur einen Notarzt und Hausarztpraxen. Der Notarzt vor Ort hatte, ich glaube, ein akutes Koronarsyndrom, also Probleme mit dem Herz, diagnostiziert und dementsprechend musste der Patient halt von der Insel Jüst halt eben aufs Festland geflogen werden, um dort halt im Krankenhaus versorgt zu werden. Das Problem ist, dass die Fähren diese Patienten halt nicht alleine transportieren können, weil ja ein Notarzt begleiten muss. Und der Notarzt von der Insel kann halt eben nicht mal eben für ein paar Stunden mit der Fähre und dann mit der nächsten Fähre zurück. Oder umgedreht, sie können halt nicht einen Notarzt vom Festland halt rüberschicken, sodass da dann Hubschrauber eingesetzt werden. Und da die Inseln jetzt im Sommer sehr stark auch durch Touristen frequentiert sind, sind natürlich die Einsätze mehr. Und das schaffen die Hubschrauber, die oben an der Küste stationiert sind, alleine eben oftmals nicht mehr.
Ich weiß, dass zum Beispiel in Sanderbusch, da wo ich geboren wurde übrigens, in Friesland, dass dort auch ein Hubschrauber stationiert ist. Der wäre ja viel näher dran.
Das ist richtig, der Christoph 26, das ist auch seine Hauptaufgabe mit. Das ist ja auch ein 24-Stunden-Hubschrauber, der fliegt rund um die Uhr, ist der besetzt. Wir sind ja nur besetzt von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang hier in Bremen. Wenn der natürlich im Einsatz ist, zusätzlich gibt es noch sogar einen Krankentransporthubschrauber. Das ist also ein Rettungshubschrauber wie ein Krankenwagen, der nicht mit einem Notarzt besetzt ist. Der macht die kleineren Fälle. In diesem Fall ist es ja aber ein Verdacht auf einen Herzinfarkt gewesen und der wird immer von einem Notarzt begleitet, wenn das halt indiziert ist. Das war es in diesem Fall. Also musste ein Rettungshubschrauber kommen. Der Christoph 26 aus Sande hatte einen Einsatz. Dann sind wir der nächste Hubschrauber, der gerufen wird.
Und wohin haben Sie den Patienten gebracht?
Nach meiner Erinnerung haben wir den, glaube ich, nach Aurich gebracht.
Nach Aurich, okay.
Das sind so eins der Kliniken, Aurich, Sanderbusch selber als Klinik, manchmal noch Wilhelmshaven, Emden und Leer. Das sind so die Hauptkliniken, wo wir die Patienten halt hinfliegen. Ganz selten auch noch mal nach Groningen. Das passiert auch, aber es ist selten.
Sie hatten uns am Vormittag gesagt, in 3 Stunden so ungefähr bin ich wieder da. Dann könnt ihr es ja noch mal probieren. Dann haben wir angerufen, okay, kommt her. Wir sind gekommen, fahren auf die Fläche zu, auf der der Rettungshubschrauber steht. Und was sehen wir nicht? Den Rettungshubschrauber. Und was war uns klar? Sie sind uns wieder weggeflogen. Was war der zweite Einsatz?
Der zweite Einsatz, wir waren gerade auf dem Weg zurück. Da haben sie uns in der Luft halt angefunkt, ob wir noch mal einen weiteren Einsatz, diesmal von, ich glaube, es war Langeoog, einen Patienten holen können. Ich glaube, da war das allerdings ein Beinbruch, ein etwas komplizierterer beim Fahrradsturz. Den haben wir dann nach Wilhelmshaven gebracht.
Ich merke, also Sie haben so viele Einsätze, dass Sie das auch nicht mehr alles so parat haben. Ne? An welchem Tag nun?
Es gibt manchmal so einige Einsätze, die bleiben einem sehr lange im Gedächtnis. Da kann man auch noch ganz genau sagen, was passiert ist und wann das war. Und dann gibt es natürlich so Einsätze, so, die sich immer wiederholen, wo es eigentlich immer wieder das Gleiche ist. Es ist ja nicht der erste Herzinfarkt, den wir da wegholen. Und es ist nicht der erste Beinbruch von jemandem, der seit Jahren mal wieder auf der Insel Fahrrad gefahren ist. Von daher ist es dann immer so, dass manchmal ist es, muss ich am Abend noch mal nachdenken, was haben wir heute eigentlich ganz genau gemacht, weil die Einsätze halt so ähnlich sind. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht hundertprozentig dabei sind, sondern es ist einfach, da ist dann abgehakt, fertig, jetzt machen wir den nächsten Einsatz.
Wissen Sie dann eigentlich, wie es zum Beispiel diesem Patienten mit dem Herzinfarkt ergangen ist?
Nein, da kriegen wir auch gar keine Informationen. Ja. Es gibt, sagen wir, zu 95% der Fälle wissen wir im Nachhinein nicht, wie es ausgegangen ist. Es ist ja auch da so ein bisschen die ärztliche Schweigepflicht. Es hat uns ja auch gar nicht zu interessieren, was weiter passiert wurde. Ich zum Beispiel darf sogar eigentlich noch nicht mal die Patientendaten wissen. Nicht eigentlich, ich darf die Patientendaten. Denn es macht ja für mich gar keinen Unterschied, wer da hinten drin liegt. Auch das Verletzungsmuster. Das ist so ein bisschen, natürlich kriege ich einiges mit. Aber wenn wir das zum Beispiel später auch ins System eingeben, in unser Abrechnungssystem hier am Computer, kann ich diese Daten gar nicht einsehen mit meinem Zugang. Es ist ja auch vollkommen unerheblich für mich.
Haben Sie es denn mal erlebt, dass ein Patient gestorben ist während des Fluges?
Nein, das haben wir tatsächlich. Und das passiert, glaube ich, auch. Also ich habe ich wüsste jetzt keinen Fall in meinen 12 Jahren beim ADAC, dass ich es mal gehört habe, dass es auch in einer anderen Maschine passiert. Eine Geburt im Hubschrauber? Ja, das, da hatten weiß Sie? Ich. Ne? Ja. Wir nicht, nein, okay. Nein, wir nicht. Ich glaube, das war der Münsteraner Hubschrauber. Die hatten eine Geburt im Hubschrauber. Das hab ich noch nicht erlebt und gestorben im Hubschrauber auch nicht. Da muss man auch sagen, dass die Notärzte schon den Patienten so stabil eigentlich haben wollen, bevor wir ihn in den Hubschrauber reinpacken, und wir können uns gleich mal anschauen, wie wenig Platz da drin ist, um am Patienten zu arbeiten. Ich möchte nicht sagen, dass das nicht passiert, aber das muss sehr, sehr selten sein. Ich kenne jetzt keinen Fall, wo tatsächlich ein Patient im Hubschrauber verstorben ist. Vielleicht kurz davor, an der Einsatzstelle, vielleicht dann später im Krankenhaus, aber tatsächlich im Hubschrauber. Okay, jetzt fliegen Sie los. Wir haben hier am Einsatz. Ich fahre euch raus, ne? Wir können ja selbst noch mal schnell einen Blick reinwerfen. Ja. Hier vorne würde ja der Patient liegen. Wenn man da halt eben mal reinschaut nach hinten, wie wenig Platz da tatsächlich ist.
Das ist wirklich extrem beengt. Aber schon auch eine kleine Intensivstation, oder?
Er ist ausgerüstet wie ein Rettungswagen, genau. Wir haben...
Jetzt wird der Hubschrauber rausgefahren. Ich bleibe hier auf dem Podest stehen. Moin. Der Hubschrauber wird zu einem Einsatz rausgefahren. Wohin müssen Sie? Wissen Sie das?
Auf der Autobahn.
Auf der Autobahn?
Ja.
Ein Unfall?
Ja, Verkehrsunfall.
Okay. Wir fahren jetzt zur Abflugstation. Der Rettungshubschrauber war in einem Hangar. Jetzt wird er rausgefahren. Einsatz auf der Autobahn, ein Verkehrsunfall. Ich steige jetzt hier runter vom Podest.
Ich bin ganz vorne, weil sie hat das Tor schon zugemacht. Wir müssen von hier starten. Ich fahre sie dann gleich nach ganz vorne.
Der Hubschrauber wird mit 3 Personen besetzt. Das sind die 2 Piloten, der Pilot und der Co-Pilot. Und jetzt steigt ein die Notärztin.
Unser Pilot macht noch schnell eine Klappe zu. Wird jetzt immer lauter. Die Rotoren kommen in Bewegung. Wir reden noch mal kurz miteinander, unser Pilot mit den beiden anderen.
Können wir jetzt gleich auch mal spüren, wie viel Wind der Hubschrauber tatsächlich macht. Also es ist in Ordnung, hier zu stehen.
Ja, warum muss der Hubschrauber jetzt erst einmal länger dort stehen?
Naja, er muss jetzt die beiden Triebwerke anmachen, die gehen nacheinander an. Dann muss er warten, bis die ganze Avionik und die Kreisel hochgefahren sind. Das dauert so ungefähr eine Minute 30. Und dann kann er starten. Jetzt fällt er die Triebwerke zum Beispiel hoch. Ich sage quasi dem Computer, ich möchte gleich fliegen gehen. Jetzt hören wir gleich die Triebwerke fahren noch mal ein Stückchen höher. Und der Rotordrehzahl geht auf Flugdrehzahl. Und dann gehen Sie gleich die Checkliste durch, wenn alles klar ist, und dann fliegen Sie los. Jetzt geht's los.
Zwei Minuten. Er hat offenbar sofort das Go bekommen vom Tower, ne?
Ja, genau. Also der Tower sagt uns normalerweise sofort. Es könnte mal sein, wenn ganz schlechtes Wetter ist, dass eine Lufthansa-Maschine so gerade sehr nah am Anflug ist, dann muss die durchstarten, damit wir fliegen können. Also wir haben Priorität im Luftverkehr.
Ja. Wie oft passiert das im Durchschnitt während des Tages, dass der Hubschrauber startet?
Über das Jahr gesehen, muss ich kurz durchrechnen, zwischen 5 und 6 Mal am Tag. Über das Jahr gesehen. Im Sommer natürlich ein bisschen öfter, weil unsere Dienstschichten im Sommer länger sind. Im Winter dann halt ein bisschen weniger. Über das Jahr gesehen zwischen 5 und 6 Mal pro Tag gehen wir zum Einsatz raus.
Jetzt fliegt der Hubschrauber zur Autobahn.
Das hatte ich eben so mitgehört, da scheint der Einsatz
passiert. Genau. Solche Einsätze hatten Sie ja sicherlich auch schon oft in Ihrem Pilotenleben. Fährt man da, fliegt man da mit bangem Herzen hin?
Nein, ich glaube, das ist natürlich, wenn man jetzt anfängt, in der Luftrettung zu fliegen, keiner von uns, der hier fliegt, hat ja quasi seine fliegerische Karriere in der Luftrettung begonnen. Wir waren alles vorher Militärpiloten. Zum größten Teil sind wir bei der Marine vorher geflogen, jetzt hier in Bremen speziell, das ist auf einer Station ein bisschen anders. Der Pilot heute zum Beispiel ist vorher beim Heer geflogen. Und von daher ist es mit bangem Herzen nicht. die ersten vielleicht ein, zwei Monate ist es natürlich ein ganz anderes Fliegen, das man so nicht gewohnt war. Das ist, man fliegt alleine als Pilot. Das war bei der Bundeswehr, wir sind immer mit zwei Piloten geflogen. Also die Luftfahrzeuge, die ich geflogen bin.
Die waren doch jetzt auch zu zweit, ne?
Das eine ist aber ja kein Co-Pilot, sondern nur ein Notfall, also nein, nicht nur, falsch, das müssen wir anders sagen. Er ist kein Pilot, er ist ein, wir nennen ihn HEMS-TC. Das ist ein Notfallsanitäter, der eine Fortbildung hat, um im Flugverkehr zu unterstützen. Aber er kann gar nicht fliegen. Er hat gar kein Steuer eingebaut für ihn.
Okay.
An der Einsatzstelle switcht dann quasi sein Hut, nimmt er den Fliegerhelm ab und setzt den Helm auf, um den Arzt zu unterstützen. Dann ist er Notfallsanitäter, genauso wie hier, wenn das NEF, wir haben ja hier auch ein NEF stationiert, die fahren ja auch mal zu zweit raus. Da haben wir einmal den Notfallsanitäter und den Notarzt. So, und das ist, er hat jetzt quasi eine kleine Hybridfunktion. Während des Fluges unterstützt er mich und am Patienten unterstützt er dann den Arzt.
Mhm. Jetzt nochmal dieser Fall, auf der Autobahn zu landen, ist ja auch nicht so ganz ohne. Was haben Sie da für knifflige Situationen schon erlebt? Man muss ja schon auch gucken. Sie landen auf der Weide, Sie landen auf der Autobahn, Sie landen auf dem Parkplatz, Sie landen sonst wo, in der Pampa.
Genau, da knifflige Situation. Eine Autobahn ist tatsächlich manchmal relativ, kann knifflig sein, wenn man zum Beispiel so früh da ist, dass die Polizei und Feuerwehr die Autobahn noch nicht gesperrt hat. Und der durchschnittliche Autofahrer möchte natürlich möglichst schnell an dem Unfall vorbei, weil er nicht im Stau stehen möchte da hinten. Und so habe ich es schon gehabt, dass es sah aus, als wenn der Verkehr stand. Wir sind zur Landung gegangen, dann sind schnell nochmal zwei, drei Autos, schnell nochmal unterm Hubschrauber, so wirklich so unter uns durch, wo man auch sagen muss,
meine Güte.
Ja, das muss nicht sein. Nee. Das muss wirklich nicht sein. Weiden, wo Pferde draufstehen sind, muss man immer ein bisschen aufpassen, sollten groß sein. Die meisten Pferde gehen dann weg und kommen dann auch interessiert wieder. Also die Pferdebesitzer sagen immer, die haben Todesangst. Es mag sein in dem Moment. Die kommen aber alle immer wieder.
Mhm.
Versuchen wir zu vermeiden natürlich. Ich habe es aber eben auch schon gehabt, relativ klein. Es war eine Reanimation in dem Ort. Wir sind da gelandet und dann ist der Bauer von der Wiese rausgekommen und hat uns halt angedroht, uns zu verprügeln, weil wir halt seine Pferde erschreckt haben. Das ist leider so. Pferde sind immer sehr besonders. Sie sind den Leuten gefühlt manchmal mehr ans Herz gewachsen als andere Haustiere. Mhm. Aber das ist dann nicht knifflig per se fliegerisch gesehen, sondern sagen wir mal die Umstände. Knifflig ist starker Wind vielleicht mal in der Stadt, also wirklich starker Wind, wo man dann hinter Häusern landet, wo dann Verwirbelungen über die Häuser kommen. Sehr enge Landeplätze, wo man einfach sagen muss, okay, wir haben wirklich keinen anderen Landeplatz, wir müssen jetzt hier runtergehen. Es passiert nicht oft, je kleiner der Landeplatz wird, desto kniffliger, oder desto genauer muss ich halt fliegen, desto kniffliger wird es halt. Schlechtes Wetter. Das vielleicht auch mal überraschend kommt. Natürlich achten wir sehr aufs Wetter, haben auch alle möglichen Apps und Vorhersagen. Und wir können auch immer beim Flugwetter in Hamburg anrufen und sagen, pass mal auf, wie entwickelt sich das?
Gibt es ein Wetter, bei dem Sie definitiv nicht fliegen?
Definitiv, ja. Erstmal, also das Luftfahrzeug darf nicht fliegen, weil bei Severe Turbulence heißt es, also bei starken Verwirbelungen. Das ist natürlich auch so ein bisschen, da steht keine Zahl. Aber wenn Severe Turbulence zum Beispiel vorhergesagt ist, darf ich nicht fliegen. Das ist, was das Luftfahrzeug sagt. Also darf nicht fliegen. Um den Rotor einzukurbeln, haben wir jetzt gesehen, der fängt ja irgendwann an, dann zu drehen. Da gibt es das Limit 50 Knoten Wind. Also wenn hier mehr als 50 Knoten Wind sind, und das passiert alle Jubeljahre mal, dass am Boden so viel Wind ist, dann dürfen wir den Rotor nicht
Windstärken einkurbeln. 10, 11, 12?
Da reden wir von Sturm. Mhm. Ja, da reden wir wirklich von Sturm. Sturm am Boden auch. Ja. Also das passiert selber. Wenn die Sichten also einfach zu schlecht werden oder die Wolkenuntergrenze, das also wo sie anfangen, die Wolken, wenn das zu niedrig ist, so Nebel.
Ja.
Starker Schneefall zum Beispiel. Das ist auch, man mag das gar nicht glauben, aber manchmal merkt man es vielleicht auch, wenn man auf der Autobahn fährt und es schneit, wie wenig man tatsächlich nach vorne sehen kann, obwohl es nur Schneeflocken sind. Aber es sind halt eben viele Schneeflocken. Und das ist beim Fliegen genauso. Und ich möchte auch beim Fliegen natürlich möglichst weit nach vorne gucken können. Also es gibt ganz klar festgelegte Wetterbedingungen, wo ich nicht mehr fliegen darf. Das
ist natürlich ein Drama für die Verletzten, für die
Kranken. Das ist leider dann so. Aber es bringt eben auch nichts, wenn wir nicht ankommen oder wenn wir danach halt einen Unfall haben. Das hilft dem Verletzten dann eben auch nicht. So, und da muss man halt eben schauen. Unsere oberste Prämisse als Unternehmen ist halt Patientensicherheit und Flugsicherheit. Da ist unsere oberste Prämisse und da arbeiten wir halt eben alle hin. Denn wie gesagt, es ist niemandem geholfen, wenn ich jetzt sage, ich fliege los. Die warten zum Beispiel auf mich, auf den Hubschrauber, weil sie wissen, sonst dann kommt kein anderer Notarzt. Und wir sagen auf der Hälfte der Strecke, nee, jetzt schaffen wir es doch nicht mehr. Das ist mit auch keinem geholfen. Oder wir haben halt den Unfall und kommen gar nicht hin. Also manchmal ist es dann besser zu sagen, nein, wir werden es nicht schaffen. Ihr müsst euch was anderes ausdenken, in der Leitstelle, die das ja disponiert.
Hatten Sie solche Fälle mal, eine Havarie oder dass Sie zurückfliegen mussten?
Zurückfliegen, ja. Haben wir von vornherein aber gesagt, passt auf, die Wettervorhersage ist so schlecht, Wir können es nicht garantieren, dass wir ankommen. Legt euch einen Plan B bereit.
Was war das für ein Wetter?
Das war Nebel. Es war so Richtung Oldenburg und hier war es noch okay. Und dann sind wir so Richtung Oldenburg gekommen und es war noch weit hinter Oldenburg der Einsatz. Und dann mussten wir einfach sagen, okay, das Wetter bringt uns jetzt dazu, so niedrig und langsam zu fliegen, wir kommen da nicht durch. Das geht einfach nicht. Dann sind wir halt eben umgedreht. Da ist dann eben die Patientensicherheit, aber eben auch die Luftfahrzeugsicherheit. Ich habe ja denen eben auch die Verantwortung für 2 Leute und mit dem Patienten vielleicht sogar mal für 3 Leute genau. Noch zusätzlich. Und das tut uns dann natürlich auch vom Herzen leid, denn wir sind ja hier, um zu helfen. Es macht ja keiner hier, um dann zu sagen, nee, ich habe keine Lust. Aber man muss es halt eben abwägen. Wir können uns eben nicht selber in Gefahr bringen, um jemand anderem zu helfen. Nicht so in Gefahr bringen.
Herr Farnig, Sie haben jetzt ein bisschen was erwähnt von Ihrer Vita, dass Sie früher fürs Militär geflogen sind. Sagen Sie doch noch ein bisschen mehr von sich. Wie alt sind Sie? Woher kommen Sie? Wie lange machen Sie das hier schon?
Ich bin jetzt gerade 50 Jahre alt geworden dieses Jahr. Bin gebürtiger Hamburger. Es hat mich dann aber nach dem Abitur 1994 dann zur Marine gezogen. Und bin dort dann 17 Jahre bei der Marine gewesen.
In Wilhelmshaven oder?
Auch in Wilhelmshaven ja. Tatsächlich. Also geflogen bin ich in Nordholz. Mhm. Das ist das Marinefliegergeschwader damals 3. Ist ja jetzt 3 und 5 sind ja da. Aber ich bin noch unter dem Marinefliegergeschwader 3 dort geflogen. Bin den Sea Lynx geflogen, den MK 88 Alpha. Das ist ein Bordhubschrauber. Also wir waren auf den Fregatten stationiert und sind mit den Fregatten halt eben auch zur See gefahren. Und am Ende meiner Dienstkarriere war ich noch 2,5 Jahre in Wilhelmshaven als A3 BHS. Das war der Verbindungsoffizier zwischen der Einsatzflottille 2, also da, wo die großen Schiffe aufgehangen sind, möchte ich mal so sagen, da, wo die Fregatten halt aufgehangen sind, und dem Marinefliegergeschwadern. Ich war quasi so der Verbindungsmann, um halt Fragen auf beiden Seiten halt eben zu klären und Verständnis und Koordinierungsgespräche zu führen. So, weil ja nicht alle Schiffe immer Hubschrauber bekommen haben, da musste man dann halt immer so Verfügbarkeit abwägen, Besatzungsverfügbarkeit, Luftfahrzeugverfügbarkeit, welche Einsätze sind wichtig, welche Übungen sind wichtig, welche sind eben nicht so wichtig. Da gab es halt Prioritäten, da musste man so ein bisschen übereinander legen. Das war so, so eine der größten
Aufgaben. Warum sind Sie dort nicht geblieben? Warum bleiben überhaupt dann weniger Leute beim Militär und kommen dann hierher und machen diesen...
Bei mir, da hat jeder seine eigenen Gründe. Es gibt ja einmal, wir sind ja normalerweise erstmal nur Zeitsoldaten. Ich glaube, ich war noch SAZ 15, also Zeitsoldat für 15 Jahre. Ich glaube, mittlerweile ist der fliegerische Dienst SAZ 16, aber nageln Sie mich da nicht fest. Als ich eingestiegen bin, 94, ist eben schon ein paar Jahre her.
Also es ist nicht automatisch limitiert, wollte ich damit fragen, ne, bei der Bundeswehr, dass man danach einer bestimmten Anzahl von Jahren... da weg muss.
Nein. Das ist halt, die Entscheidung liegt ein bisschen bei einem selber. Ich hatte mich dann im Laufe meiner Karriere entschieden, ich möchte Berufssoldat werden, habe mich dann darauf beworben innerhalb der Streitkräfte, bin dann auch genommen worden als Berufssoldat, habe mir das auch ein paar Jahre als Berufssoldat angeguckt, bin dann auch Stabsoffizier gewesen und habe dann irgendwann festgestellt, dass das für mich ganz persönlich jetzt nicht alles sein kann. So ein bisschen die Personalführung, das war... hat mir für mein Privatleben nicht gepasst. Es war halt, man wusste alle 3 Jahre nicht, wo der nächste Dienstposten ist. Ja, und er konnte in Flensburg sein, ja. Er konnte aber auch in Ulm sein. Und dann habe ich mich halt eben einfach mal umgeschaut, was gibt es halt eben auf dem freien Markt. Ich bin auch eben mit Leib und Seele Pilot gewesen und wollte auch weiter fliegen. Und habe viele Kollegen, ehemalige Kollegen, halt, die beim ADAC fliegen. Habe mich halt mal erkundigt, wie es so ist, was die Konditionen da so sind. Habe mich dann beim ADAC beworben, bin dann durch deren Auswahlverfahren gegangen, hab dann eine Zusage bekommen, hier für Bremen. Und da ich ein norddeutsches Kind bin, war natürlich Bremen super. Ich und meine Frau kommen aus Hamburg. Das ist jetzt nicht so weit weg. Das ist das Nächste dran, was ich jemals auch in den Streitkräften geschafft hätte. Ja. Habe gesagt, Bremen, das ist super. Und habe dann halt bei der Bundeswehr gekündigt und war 3 Monate später beim ADAC und fliege jetzt hier seit 12 Jahren. Und habe vor etwas über 2 Jahren hier die Stationsleitung übernommen von dem Herrn Engler. Der ist ja wahrscheinlich auch ein Begriff.
Ja.
Rüdiger Engler.
Eine Ikone.
Eine Ikone hier aus dem Bremer Rettungsdienst, genau. Ist ja auch immer noch sehr verbunden mit dem Bremer Rettungsdienst. Er ist ja jetzt im Landesverband der Feuerwehr noch sehr groß tätig. Das habe ich hier übernommen und bin jetzt seit 2,5 Jahren hier auch Stationsleiter und kümmere mich halt im Endeffekt um die Station, dass alles läuft. Ich bin kein Disziplinarvorgesetzter, das ist der Chef quasi über uns noch, aber um alles drumherum, so Infrastruktur, da haben wir auch Leute für, aber ich bin so der Ansprechpartner für die
Station. Aber Sie sind eben auch weiterhin Pilot, machen genau. Das auch gerne, ist Ihre Leidenschaft. Höre ich ja raus. Wie lange dürfen Sie das noch machen?
Kommt so ein bisschen drauf an. Also ganz offiziell darf ich fliege ja kommerziell, das heißt, ich verdiene ja mein Geld damit, bis 65. Das ist so die Obergrenze im Moment. Aber da wir in einem Single-Pilot-Cockpit fliegen, das heißt, wir haben ja nur einen Piloten dabei, gibt es da noch so eine besondere Einschränkung bis 60. Ab wenn man dann von 60 bis 65 weiterfliegen möchte, da hat das Luftfahrtbundesamt bzw. die EASA, die Europäische Kommission, dann vor ein paar Jahren Regeln aufgestellt, dass man dann viel größere medizinische Untersuchungen machen muss.
Das wollte ich gerade fragen. Sie werden doch sicherlich einen Gesundheits-TÜV über sich ergehen lassen müssen.
Alle sechs Monate sind wir beim Fliegerarzt hier, also speziell weitergebildeten Arzt. Das nennen wir einen Fliegerarzt so geläufig. Haben wir hier in Bremen auch einen sitzen. Den Herrn Dr. Adrian, da sind auch die meisten meiner Kollegen hier. Es ist halt eben der kürzeste Weg und die Praxis ist halt super. Und da werden wir halt ab 40 alle sechs Monate überprüft. Und dann gibt es wieder das Go für die nächsten sechs Monate.
Und da geht es ja auch um Fitness. Wie halten Sie sich fit?
Sport. Also ich gehe gerne laufen, ein bisschen Kraftsport, was man halt eben so macht. So wie es halt eben reinpasst.
Das wird auch erwartet, ne? Also dass Sie sich fit halten, dass Sie jetzt nicht...
Mein Herz muss in Ordnung sein und ich darf nicht zu dick werden.
Ja, genau.
Also es ist nicht ganz so wie bei der Bundeswehr, die waren ein bisschen strenger da. Aber ich muss halt eine grundsätzliche Fitness sein. Also wenn ich jetzt nochmal 10 Kilo mehr hätte, aber trotzdem halt eben Marathonlauf, dann ist es egal. Solange mein Herz halt in Ordnung ist, meine Lunge ist in Ordnung, die Augen sind in Ordnung, ich kann noch gut hören, meine Blutwerte sind in Ordnung, dann ist vielleicht ein bisschen Gewicht nicht das große Problem. Aber natürlich, je sportlicher man ist, desto einfacher wird das vielleicht.
Und es geht um die mentale Fitness, oder?
Auch die tatsächlich.
Sie müssen sich fokussieren können, konzentrieren können, Sie müssen auf Draht sein sozusagen.
Genau, und das wird wiederum alle sechs Monate auch im Simulator getestet. Wir sind alle, so wie jeder, auch Lufthansa-Pilot, also jeder kommerziell fliegende Pilot, ist alle sechs Monate im Simulator und wird da überprüft halt auch, ob er die Verfahren kann, ob er das Luftfahrzeug beherrscht und halt eben auch, ob er noch schnell genug ist und fit genug ist.
Wie hält man eigentlich die Balance? Wir haben ja gerade Ihren Kollegen gesehen, er sagte uns, ich muss los.
Ja.
Wie hält man die Balance zwischen Anspannung, die man braucht für eine solche Situation und zu viel Hektik?
Ich glaube, da hat jeder so ein bisschen so seine eigenen Mechanismen, um damit klarzukommen. Also das Fliegen im Rettungsdienst ist schon... In so gehen besonders, dass man eben diese, wie Rettungsdienste allgemein auch, man weiß ja gar nicht, wann es losgeht. Man sitzt auf der Wache und hat normalerweise eben da auch seine Ruhe. Man muss ja auch diese Ruhezeiten dann eben nehmen. Das merke ich auch gerade an diesen langen Tagen im Sommer, wo es mal so 15,5 Stunden so ein Tag langsam. Da muss man sich die Ruhezeit, die man hat, halt eben auch nehmen.
15-Stunden-Tage sind das für Sie manchmal?
Bereitschaftsstunden. Also wir sind ab 6.30 Uhr da. Fangen um 7 Uhr, melden wir den Hubschrauber an. Die erste halbe Stunde ist, um Wetter zu checken, um das Luftfahrzeug durchzuchecken, um die medizinischen Geräte zu checken. Also alles, was so im Vorlauf ist. Dann melden wir um 7 Uhr den Hubschrauber an. Manchmal rufen die auch schon 5 vor 7 an von der Feuerwehr. Oh du, wir haben da was, könnt ihr schon los? Und wenn wir alle da sind und im Endeffekt so gut wie fertig sind, dann sagen wir auch, dass wir losgehen. Und dann ist der längste Tag, da melden wir den Hubschrauber um 21.45 Uhr dann wieder ab. Und haben dann noch eine Viertelstunde Nachbearbeitungszeit. Also kommen dann um 22 Uhr, machen wir dann Feierabend und können dann nach Hause fahren.
Hammer.
Das sind aber Bereitschaftsstunden.
Ja.
Da kann ja auch nichts passieren. Das wäre unwahrscheinlich, aber es könnte ja auch sein.
Aber wie ist das? Also es gibt ja bei den Lkw-Fahrern gibt es ja maximale Fahrzeiten.
Sowas haben wir auch.
Da werden Sie ja maximale Flugzeiten haben.
Genau. Das ist dann eine Vorschrift, das ist die zweite DVO-Luftverordnung. Das ist, wir nennen das so salopp Flugdienst und Ruhezeiten, so heißt die auch so ähnlich. Darin ist genau beschrieben, was ist denn quasi für mich als Arbeitszeit zu zählen oder als Flugdienstzeit. Wie lange muss ich Pause, zum Beispiel wenn die jetzt hier wieder landen, und getankt haben und alles, dann beginnt ja quasi eine Pause. Und wenn die länger als eine Stunde ist, dann ist es auch als Pause. Dann wird sie quasi aus meiner Arbeitszeit rausgerechnet. Okay. Wenn der nächste Einsatz kommt, dann wird dieser Einsatz wieder gerechnet. Und da ist es zum Beispiel so, dass wir wie europäisches Recht auch bei 10 Stunden eigentlich aufhören müssten. Also ein Lufthansa-Pilot darf nicht länger als 10 Stunden arbeiten, so an so einem Tag. Mehr darf er nicht. Ja. Wir haben noch eine Sondergenehmigung. Wir können über die 10 Stunden rausgeben, um einen Einsatz zu beenden. Also wir müssten jetzt, wir fliegen eine Stunde, bevor ich diese 10 Stunden erreicht hätte, los auf die Autobahn, landen da, denken, oh, es geht ja alles schnell. Und dann geht es eben nicht schnell, weil der Patient zum Beispiel sehr stark eingeklemmt ist und die Feuerwehr braucht eine Stunde, um den da rauszubekommen. Dann muss ich natürlich nicht sagen, Dankeschön, es war schön mit euch, ich fliege jetzt nach Hause, ich habe Feierabend. Dann darf ich über diese 10 Stunden rübergehen bis zu maximal 12 Stunden. Also wir haben da auch Regeln, so wie Lenk- und Ruhezeiten beim LKW-Fahrer am Ende aus. Nur, dass wir ein bisschen flexibler in einigen Bereichen sind, um halt eben, da wird halt eben unserer Arbeit so ein bisschen zugetan, dass wir da ein bisschen Flex haben, um halt auch einen Einsatz nicht beenden zu müssen. Aber an diesen 12 Stunden ist dann auch Ende und dann schließt sich auch gleich wieder eine Ruhephase hinten an.
Also ich mache jetzt einen kleinen Cut, das mache ich immer im Podcast mit unseren Gesprächspartnern. Ich stelle immer 3 Fragen. Okay. Und ich stelle jetzt einem Hamburger und bin besonders gespannt deswegen auf die Antworten. Was finden Sie richtig gut an Bremen?
Es ist halt eine kleine Stadt und trotzdem irgendwie eine Großstadt. Es ist halt, man hat alles in Bremen, man verzichtet hier auf nichts. Man hat alles. Man kann gut essen gehen, man ist am Wasser, man hat eine Stadt, die ist auf der einen Seite gemütlich und bietet trotzdem eigentlich allen alles.
Gibt sogar Bundesliga.
Anders als in Hamburg, ja. Jetzt bin ich kein großer Fußballfan.
Wobei, ich muss mich korrigieren. St. Pauli ist aufgestiegen.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen. Ich damals eher St. Pauli als den HSV verfolgt. Okay. Aber da ich jetzt kein großer Fußballfan ist, war es für mich auch nicht so schwer, nach Bremen zu ziehen. Okay. Und es gibt ja immer noch den Spruch, was ist das Schönste an Bremen? Die Autobahn nach Hamburg.
Ja, unverschämt. Was nervt Sie an Bremen?
Ich glaube, manchmal ist Bremen dann doch wieder kleinbürgerlich. Und so ein bisschen vielleicht zu verschachtelt, auch was so die Politik angeht, wie man was machen möchte in der Stadt und dass man sich manchmal so ein bisschen auf dem Wind steht. Und ich liebe es Weser und die Wasser, also Wasser generell und auch die Weser, es sind nur zu wenige Brücken drüber. Ja. Das würde ich so als Hauptgrund sehen, das ist so, aber das ist...
Es waren jetzt ja welche geplant, ne? Sie wissen davon, die sind jetzt erst einmal abgesagt.
Ist teuer alles, verstehe ich auch, aber ich glaube, 2, 3 mehr Autobrücken würden Bremen gut zu Gesicht stehen.
Was wünschen Sie sich für Bremen, zuletzt gefragt?
Ich wünsche mir für Bremen, dass es hier auch weiterhin, sagen wir mal, auch bergauf geht generell. Wirtschaftlich, gesellschaftspolitisch, dass Bremen sich vielleicht seinen Charme behält, aber auch auf eine gewisse Art vielleicht so ein bisschen wächst. Und vielleicht auch ein bisschen internationaler noch wird. Noch so ein bisschen mehr aus sich rauskommt. Ich glaube, diese Stadt hat so viel Potenzial auch, dass da noch viel möglich ist. Ich bin jetzt kein Stadtentwickler oder Planer, aber das ist etwas, was ich mir vielleicht wünschen würde, noch so ein bisschen mehr aus sich rauskommen, weil das fehlt, glaube ich, noch so ein bisschen. Ich glaube, sie können noch ein bisschen weltpolitischer offener werden. Und dann ist das, es ist jetzt schon eine Stadt gut zum Wohnen und zum Leben, aber ich glaube, das könnten sie noch gut machen.
2 Fragen habe ich noch zu Ihrem Beruf hier. Am Hubschrauberstandort links der Weser. ADAC-Standort. Wieso eigentlich Christoph? Es gibt Christoph 6, heißt Ihr Hubschrauber. Es gibt Christoph, sagten Sie eben, 26. Woher kommt der Christoph?
Man hat, glaube ich, also wann es genau entstanden ist, weiß ich nicht. Eine Luftrettung in Deutschland gibt es ja seit über 50 Jahren. Wir feiern ja dieses Jahr gerade unser 50-jähriges Bestehen. Und der erste Christoph 1 in München, ich glaube, der müsste jetzt 51 oder 52 Jahre haben. Ich glaube, man hat damals...
Dezember 73.
Genau. Hat man sich, glaube ich, einen Namen übersucht. Und der heilige Christophorus ist ja der Schutzpatron der Reisenden. Und die Luftrettung ist ja entstanden, weil es eben deswegen auch vom ADAC, weil es ja sehr, sehr viele in den 70ern Verkehrstote gab. Also man kann das nicht mit heute vergleichen. Ich glaube, wir liegen jetzt bei 1000 im Jahr Verkehrstote oder 3000. 3000 ungefähr, genau. Und ich glaube, damals lagen wir bei dem 10-fachen. Da müsste ich jetzt genau nachgucken. Es war also eine immens hohe Zahl, weil dieser Transport ins Krankenhaus, also auch das Notarztsystem und das Rettungswagensystem, das war alles noch nicht so etabliert. Und da hat man sich halt einfach damals überlegt, als Automobilclub, okay, was können wir machen, dass Verkehrsverletzte schneller eine medizinische Versorgung zu bekommen. Dann ist man einfach auf die Idee gekommen, okay, wie wäre es denn, den Transport mit einem Hubschrauber zu machen? Da kann halt einfach schneller in entsprechende Kliniken fliegen. Und so ist es entstanden. Und dann hat man halt einen Namen gesucht. Und dann ist man eben auf den Schutzpatron der Reisenden im Auto, den heiligen Christophorus, gekommen. Da hat man sie Christoph genannt. In Österreich zum Beispiel heißen sie Christophorus auch.
Okay. Die Verletzten, die Kranken. Gerade eben haben Sie erzählt, Beinbruch, Herzprobleme. Haben Sie es denn schon mal erlebt in den 12 Jahren, dass die, nachdem sie gerettet wurden, von Ihnen sich auch mal bedankt haben?
Ja, das kommt eigentlich regelmäßig vor. Bei der Menge der Patienten, die wir haben, wir haben ja so 1200, 1300 Patienten im Jahr nicht, aber regelmäßig. So, ich würde sagen, so zwischen 2 und 5 im Jahr kriegt man dann mal eine E-Mail. Manchmal tatsächlich auch von den Firmen selber, wo wir dann gelandet sind, wo sich der Personalchef oder der Inhaber selber tatsächlich bedankt. Von den Familien, das kommt vor. Ja, das ist also jetzt nicht ungewöhnlich, es kommt aber vor.
Ihr Profil hier ist, Sie retten ausschließlich, Sie machen keine Krankentransporte?
Ja, das muss man, doch, das machen wir auch, okay. Ist aber nicht unsere Hauptaufgabe. Das ist so im Verhältnis, das nennen wir dann Sekundäreinsätze. Also das ist jetzt ein Primäreinsatz gewesen, ganz klassisch. Wir fliegen irgendwo hin, außerhalb einer Klinik, unterstützen entweder den Notarzt am Boden oder sind halt der erste Notarzt, einzige Notarzt vor Ort und dann wird halt entschieden, was gemacht wird. Das ist so der klassische Primäreinsatz. Ein Sekundäreinsatz ist dann, wenn jemand schon im Krankenhaus aufgenommen wurde und jetzt aber in ein anderes Krankenhaus gebracht werden muss. Die machen wir auch, seltener.
Ist das ein Einsatz von 10 oder?
Müsste man mal so überlegen. Sagen? Ja, für uns ungefähr. Zwischen 9 und 10% dieser Einsätze müssten das für uns sein. Dazu muss man sagen, der Christoph Weser vom Mitbewerber am Markt, von der DRF am Flughafen, der steht, der ist Rot-Weiß-Hubschrauber.
DRF, was ist das?
Deutsche Rettungsflugwacht. Okay. Der macht eher die Sekundäreinsätze. Er hat auch ein bisschen größeren Hubschrauber. Wir fliegen ja eine Eurocopter EC-135. Die fliegen quasi das größere Modell, die EC-145. Die haben ein bisschen mehr Platz da drin. Die fliegen die meisten Sekundäreinsätze hier. Das ist auch so, wenn so die Bremer Leitstelle, ist ja unsere hubschrauberführende Leitstelle, wenn da ein Krankenhaus anfragt, kriegt als erstes der Christoph Weser den Sekundäreinsatz. Kommt dann der nächste Sekundäreinsatz und wir können den auch tatsächlich machen. Es gibt so ein paar Sachen, die wir nicht können, aufgrund unserer Größe. Dann machen wir den auch. Aber bei uns ist es tatsächlich seltener.
Das könnte doch kollidieren. Sie haben einen Sekundäreinsatz und dann kommt ein Primäreinsatz in der Zeit rein.
Dann, und es ist kein Hubschrauber hier gerade mehr zur Verfügung, dann müssen Sie weiter auf die Suche gehen nach anderen Hubschraubern. Das ist ja auch der Grund, warum wir dann zum Beispiel mal nach Borkum fliegen. Das ist halt immer so. Die Leitstellen, die halt keine Hubschrauber haben, die rufen dann an. Zum Beispiel Diepholz ganz gerne, Osterholz, Bremerhaven, gehört ja eigentlich zu Bremen, aber ist so ein eigener Bereich, Cuxhaven, Wesermarsch und natürlich die ostfriesischen Inseln. Das sind so die Hauptanforderer für uns. Und die, wenn die es halt eben sagen, die gucken, das gibt so ein Rescue-Track-System, da kann man halt eben drauf schauen. Da sieht man den Einsatzstatus jedes Hubschraubers in dem Gebiet. Da kann man drauf gucken, okay, der ist noch im Einsatz, der ist frei in der Luft, frei auf der Station. Dann fragen wir doch mal an, ob wir den haben können.
Es gibt Standorte, haben Sie gerade erzählt, von dem aus 24 Stunden geflogen wird. Sie fliegen hier nachts nicht, um 22 Uhr Schluss.
Spätestens.
Genau. Warum ist das hier so?
Das hat erstmal was damit zu tun, dass der Vertrag, den wir haben, mit dem Träger des Rettungsdienstes, das ist in diesem Fall ja die Feuerwehr in Bremen, beziehungsweise der Senator für Inneres. Die haben ja einen Vertrag mit dem ADAC, dass wir halt diese Komponente zur Verfügung stellen. Und in dem steht halt eben drin, dass wir halt eben nur Primärrettung, also hauptsächlich diese Rettung am Tag machen. Das ist halt der Vertrag, gibt das her. Und jetzt muss man eben auch sagen, dass die meisten Unfälle und Gebrauch eines Notarztes wird am Tag. Nachts werden sie weniger gebraucht. Das kann mal sein. Nachts haben wir aber trotzdem noch die bodengebundene Notärzte in Bremen. Da ist einfach die Komponente Hubschrauber selten gefragt. Es gibt jetzt Tendenzen in Deutschland, dass man nennt das eine Randzeitenerweiterung, dass man diese Randzeiten morgens und abends halt ein bisschen erweitert. Nicht eine echte 24-Stunden-Station, sondern nur erweitert. Und dann auch unter anderem mit Nachtsichtgeräten dann fliegt, damit man halt eben auch bei Nacht in Dunkelheit einfach auf dem Feld landen kann. Denn das darf ich so einfach nicht. Das wäre auch gefährlich, das muss man nicht machen. Das gibt es in Deutschland, das wird schon seit Jahren ausprobiert und auch in einigen Bereichen wird das praktiziert. Dazu muss man aber sagen, das kann man auch nicht einfach so machen. Da hängt ja erstmal muss ein Bedarf festgestellt werden. Dafür gibt es denn, so verstehe ich das, das ist ja auch ein Bereich in meiner Firma, wo ich nicht so einen tiefen Einblick habe. Es wird ein Bedarf festgestellt, meistens über ein Gutachten. Dann wird eine Ausschreibung gestartet, dass man sagt, okay, wir haben einen Bedarf für einen Hubschrauber, jetzt zum Beispiel vor kurzem in Itzehoe vom ADAC gewonnen. Da wurde auch ein Bedarfsgutachten, glaube ich, erstellt. Dann wurde das ausgeschrieben, diese Luftrettungsstation. Und der ADAC hat halt das beste Angebot angegeben und hat sie halt gewonnen und wird ab Mitte des Jahres da einen Hubschrauber stationieren. Und so ist es halt so, es muss halt erstmal der Bedarf festgestellt werden, dass man jetzt sagt, okay, wir brauchen das hier in Bremen auch, dann würde das ausgeschrieben werden, dann würden wir sagen, ja, wir können das machen oder ja, wir können das nicht machen. Wahrscheinlich würden wir sagen, ja, wir können das natürlich machen. Und dann ist es aber ein zusätzlicher Aufwand, der Geld kostet. Und weil es Geld kostet und von den Krankenkassen bezahlt werden muss, sind die natürlich auch da immer mit drin bei diesen ganzen Verhandlungen, weil die müssen es dann am Schluss bezahlen. Und wenn die natürlich vielleicht nicht einsehen, dass das Sinn macht, also das ist ein ganz, ganz großes Gemenge an Leuten, die da zusammenkommen. Ich denke mal, 1973 war das einfacher. Auch das Vertrag weg war, glaube ich, um viele, viele Seiten kürzer, als es heutzutage ist. Und dann wird sowas halt eben gesagt. Und dann sagen wir, ja, das können wir machen. Zum Beispiel, nur mal, um das auch mal so ins Verhältnis zu setzen. So eine 24-Stunden-Station bedeutet, die kann nicht nur mit 3 Piloten betrieben werden, sondern die brauchen 6.
Sie haben hier 3.
Wir haben hier 3 Pilotenstellen, ja. Wir haben 3 Pilotenstellen. Sondern die brauchen 6 bis 7 Pilotenstellen. Also es ist dann irgendwann wird es halt eben auch dann eben teurer. Und das, wie gesagt, da muss dann eben auch nicht nur der Träger sagen, er braucht das, sondern auch die Krankenkassen, als die dies bezahlen müssen sagen, das macht Sinn. Und das ist halt eine große Gemengelage, wo man sich dann halt den irgendwann dann auf irgendwie einen Nenner kommt. Aber wie gesagt, da bin ich überhaupt nicht involviert bei uns in der Firma. Kriege das immer nur am Rand mit. Da gibt es Leute, die können da sicherlich viel besser drüber reden als ich.
Herr Farnig, das war total interessant. Ich danke Ihnen dafür. Frag jetzt gerne noch, man sagt ja bei Seglern, wenn die losfahren, Mast- und Schotbruch. Was sagt man eigentlich bei Piloten?
Many happy landings.
Tatsächlich?
Viele glückliche Landungen hört man nicht im Deutschen, sagen alle many happy landings. Also okay. immer glückliche Landungen.
Dann sagen wir jetzt mal many happy landings.
Vielen Dank.
Danke, Herr Farnig. Dankeschön.